Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Bei uns geht es heute um Sanktionen und gemeint sind damit die Handels- und Finanzsanktionen, die derzeit für uns wahrnehmbar vor allem von den USA gegenüber Ländern wie Iran, Venezuela oder Kuba ausgeübt werden und die in einer Krisensituation wie der jetzigen über Leben und Tod entscheiden können. Was aber genau bedeutet eigentlich Sanktionspolitik? Das möchte ich heute mit Jonathan Hackenbroich vom European Council on Foreign Relations besprechen. Zuerst einmal vorweg die Frage, sind diese Sanktionen eigentlich überhaupt aktuell in einer Lage wie derzeit in so einer Krisensituation?
Ja, also die Sanktionen sind nicht aufgehoben in jedem Fall. Es ist, wenn wir jetzt von den US-Sanktionen sprechen, sind sie sogar über die letzten Wochen teilweise drastisch verschärft worden. Wenn wir zum Beispiel an die Iran-Sanktionen denken oder auch die Sanktionen gegen Venezuela. Also die sind weiter aktuell und theoretisch, das wird ja auch immer von amerikanischer Seite gesagt, also zum Beispiel der amerikanische Finanzminister hat das letzte Woche gesagt, gibt es einen humanitären Kanal, also man darf theoretisch bestimmte humanitäre Güter weiter in Iran und in diese Länder exportieren. Praktisch ist das aber fast nicht machbar.
Warum nicht?
Also zum einen, dass dieser vom US-Finanzministerium definierte humanitäre Kanal nicht ausreichend Klarheit schafft, welche Güter erlaubt sind für Exporte. Also besonders unklar ist es bei Schutzausrüstung, weil da immer die Frage dabei mitschwingen, könnten die auch für etwas anderes benutzt werden. Und was ja nicht entscheidend ist, ist, ob sie das wirklich könnten, sondern ob die Amerikaner, also die amerikanische Regierung, das behaupten könnte oder das feststellen könnte. Das große Problem ist allerdings, dass also die Banken, auch eine europäische Bank, die sowas finanzieren wollen würde, sich am liebsten eine Unbedenklichkeitsbescheinigung in Washington ausstellen lassen würde. Und diese werden aktuell nicht ausgestellt.
Was heißt es denn eigentlich für die Länder? Das hat doch sicherlich gravierende Auswirkungen auch auf die medizinische Versorgungslage.
Absolut, ja. Also es ist ganz konkret so, dass sich eigentlich keine europäische Bank traut, auch vollkommen unbedenkliche Güter, Medikamente, Ausrüstung zu liefern. Das fängt schon bei, jetzt sagen wir mal, wenn das anstehen würde, Beatmungsmaschinen, die wir ja alle nicht genug haben, an, wo man dann Angst haben müsste, dass Teile davon anders verwendet werden könnten und so weiter. Das heißt, es fehlt selbst an den Rohmaterialien und der nötigen Ausrüstung.
Sanktionen nehmen wir nur wahr, wenn sie von Ländern ausgeübt werden, die eine starke wirtschaftliche Macht haben. Aber sind es eigentlich die Einzigen, die sanktionieren?
Also die Amerikaner sind nicht die Einzigen, die sanktionieren. Sie haben natürlich eine große Wirtschaftsmacht, deswegen nehmen wir die amerikanischen Sanktionen so besonders wahr. Sie haben die größten Kapazitäten, um Sanktionen einzusetzen. Und sie haben vor allem den US-Dollar, der die weltweit wichtigste Währung ist und der ihnen eine besondere Macht gibt, Sanktionen in ihrer Außenpolitik einzusetzen.
Wer sanktioniert denn noch?
Also ganz allgemein, wir Europäer und auch Deutschland, wir nutzen also zusammen mit unseren europäischen Partnern Sanktionen als ein wichtiges Instrument in unserer Außenpolitik. Und ich würde auch warnen, also ganz grundsätzlich sind Sanktionen nicht immer schlecht. Also wenn wir an Terrorismusfinanzierung denken, die durch Sanktionen verhindert werden kann, weil man Banken verbietet, Mittel freizugeben für bestimmte Organisationen oder auch als außenpolitisches Instrument als Reaktion auf die völkerrechtswidrige Annexion der Krim gegen Russland zum Beispiel. Also Sanktionen können in vielen Fällen Sinn machen. Das Problem in der heutigen Lage ist, dass die Strategie der Amerikaner, der sich stark geändert hat unter dem aktuellen Präsidenten Donald Trump und es um eine maximale Druckausübung auf Länder wie Iran und Venezuela geht, ohne dass sie abgesprochen ist mit den europäischen Partnern. Und das muss man eigentlich jetzt sich nochmal sozusagen vergewärtigen, dass gerade jetzt ist, wenn man in dieser Logik denkt, des maximalen Drucks, der perfekte Moment, nochmal Druck zu erhöhen. Denn das Ziel von Donald Trump und seinen Ministern ist, diese Länder jetzt sozusagen bis an den Rand des Abgrunds zu bringen und damit sie dann ihr Verhalten ändern. Das ist natürlich hochproblematisch, denn viele Menschen müssen darunter leiden, die eigentlich nicht dafür verantwortlich sind.
Diese Maßnahmen, die wir jetzt insbesondere aus den USA eben wahrnehmen, die wirken ja auch ein bisschen erpresserisch auf andere Regierungen. Wieso wehrt sich eigentlich niemand dagegen?
Ja, das stimmt. Also es ist, wie gesagt, Sanktionen können, vor allem wenn sie gezielt sind und nicht breite Bevölkerungsteile stark beeinträchtigen, können sehr hilfreich sein in der Außenpolitik. In diesem Fall ist sie aber, also Donald Trump und sein Finanzminister haben das schon sehr stark abgeändert und versuchen da jetzt wirklich mit extrem hohem Druck und allem, was man aufbieten kann, diese Regime zu erpressen und ihnen zu sagen, wir machen euch ein Angebot umfassender Hilfen, aber dafür müsst ihr alles aufgeben, was ihr sozusagen an Politik, an Machtpolitik gerade macht. Es ist, man muss dazu sagen, auch wir, also die Bundesregierung, wir Europäer sehen natürlich vieles kritisch, was passiert in Venezuela, also von Seiten des Regimes oder und auch im Iran. Aber dadurch, dass es unilateral ist von Seiten der USA und dadurch, dass es so heftig aktuell ausfällt, gibt es schon großen Widerstand. Es ist nur extrem schwer, sich dagegen zu widersetzen.
Eine Form des Widerstands ist diese Transaktionsplattform Instex, die die EU geschaffen hat. Instex ist eine Plattform, über die Handel mit dem Iran auf legale Weise betrieben werden kann. Ich sage das jetzt mal so vereinfacht. Könnten Sie, Herr Hackenbroich, uns mal erklären in kurzen Worten, wie das eigentlich funktioniert?
Ja, gerne. Also Instex ist, wie Sie gesagt haben, eine Plattform, eine Verrechnungsplattform, die Deutschland, Frankreich und Großbritannien aufgebaut haben seit ein paar Jahren und die jetzt dann eben ihre erste Transaktion getätigt hat. Und die Idee ist eigentlich eine ganz simple, nämlich ein Tauschhandel. Also man schickt bestimmte Güter, exportiert Güter in den Iran und bekommt andere Güter aus dem Iran nach Europa, ohne dass man das über das normale Zahlungssystem und das Dollarsystem abwickeln muss. Aber so simpel wie die Idee ist, ist die Umsetzung nicht. Deswegen hat es jetzt lang gedauert, aber es hat immerhin geklappt.
Was kommt denn da aus dem Iran nach Europa dann?
Das also kann ich auch nur spekulieren, was das jetzt sein wird. Also es gab, soweit ich das verstanden habe, es ist ja gerade ganz frisch, keine Gegenlieferung. Die steht dann aber natürlich irgendwann an. Jedenfalls, wenn die Verrechnungsplattform wieder auf Null kommen möchte. Sonst wäre das dann eben kein kommerzieller Export, sondern eine Hilfsleistung, eine Hilfsgüterlieferung.
China schert sich jetzt gar nicht um diese Drohungen der USA. China engagiert sich im Iran, China engagiert sich in Venezuela, China engagiert sich auch sehr stark auf Kuba. Wie kann das denn sein? Warum sind die da nicht erpressbar?
Also die Chinesen sind schon auch erpressbar. Also sie haben natürlich ein ganz anderes Verhältnis zu den Vereinigten Staaten als wir. Und was die Chinesen so besser erkannt haben und das, was auch intuitiver für sie ist, ist sozusagen, dass das letztlich eine Frage des politischen Machtkampfs und der politischen Kalkulation ist. Also die Sanktionspolitik der Amerikaner ist politisch, aber es werden nicht alle sanktioniert, die in irgendeiner Weise leicht verstoßen, sondern es werden stattdessen eher große Exempel statuiert, eine große Bank irgendwann sanktioniert, die unglaublich hohe Strafen zahlen muss. Und das heißt, es beruht auf dem Prinzip der Abschreckung schon auch ein Stück weit. Und China ist im breiteren Handelskonflikt mit Amerika es gewohnt, sozusagen sehr machtpolitisch mit Amerika aufzutreten und sich dann so einen kleinen Freiraum zu schaffen bei Sanktionen. Aber der US-Dollar ist auch für Chinesen wichtig und für eine große chinesische Bank aus dem US-Dollar-System oder aus dem amerikanischen Markt zu fliegen, wäre ein Riesenschaden und deswegen können die sich auch nicht so viel erlauben.
Aber trotzdem kann sich China mehr erlauben, weil einfach China auch eine größere Wirtschaftsmacht ist?
Wenn wir das also uns einzeln anschauen als EU-Mitgliedstaaten, dann sind wir natürlich deutlich kleiner, aber zusammen als Europäer hätten wir eine ähnlich große Wirtschaftsmacht. Und insofern ist es eigentlich sehr wichtig jetzt für Europa auch zu verstehen, dass es da um Machtkategorien geht und dass man durchaus auch mal selbstbewusst auftreten kann und muss, um einen Präzedenzfall zu verhindern, indem wir jetzt immer wieder aus Washington gesagt bekommen, wie wir mit welchen Ländern handeln. Und die große Gefahr, die wir in unserer Analyse sehen, ist, dass solche Sanktionen oder in jedem Fall die Wirtschaftsmacht auch anderer Großmächte eben wie China bald viel stärker ausgenutzt werden könnte. Und deswegen müssen wir uns da dafür wappnen und Schutzmaßnahmen treffen.
China ist ja unter anderem zum Beispiel auch auf Kuba sehr aktiv. Und über Kuba müssen wir sprechen, wenn wir über Sanktionen sprechen, denn Kuba ist das Land, das seit 1960 mit Handels- und Finanzsanktionen von den USA belegt wird. Warum halten die USA an einem Embargo fest, was seit 60 Jahren sinnlos ist?
Also Barack Obama hat versucht, das zu lockern und auf Kuba zuzugehen. Aber jetzt ist ein anderer Präsident an der Macht und der glaubt zum einen, dass das ein Zeichen der Schwäche ist. Und zum anderen gibt es auch innenpolitische Interessen sozusagen. Es gibt eine große Wählerschaft der Exilkubaner, die das ja immer noch autoritäre und kommunistisch agierende Regime in Kuba absolut nicht leiden können und teilweise natürlich auch aus sehr verständlichen Gründen. Und diese Wählerschaft will Trump ansprechen, gerade in einem Wahljahr wie diesem.
Kuba ist durch die Wirtschaftssanktionen enorm geschwächt, aber trotzdem schickt das Land jetzt gerade gut ausgebildete Ärzte und medizinisches Personal in die Welt, sogar bis nach Italien, um in der Corona-Krise zu helfen. Das ist deren Art zu zeigen, ihr kriegt uns nicht klein. Jedenfalls interpretiere ich das so. Jonathan Hackenbroich, zum Schluss noch die Frage. Viele sagen jetzt, in der Krise merken wir, dass wir alle zusammenstehen müssen, dass alles mit allem zu tun hat und dass wir nicht gegeneinander agieren dürfen. Könnte es denn sein, dass diese Krise auch hilft, Politik anders zu betrachten und vielleicht Wirtschafts- und Finanzsanktionen in humanitären Fragen wirklich nochmal anders zu betrachten?
Also ich glaube schon, dass das natürlich jetzt, also diese unglaublich schwierige Lage im Iran und in Venezuela und anderen Ländern, das stark in Frage stellt. Und es gibt auch eine heftige innenpolitische Debatte in den USA. Also die Demokraten fordern von Trump, jetzt humanitäre Lieferungen zuzulassen. Insofern, vielleicht gibt es da einen kleinen Hoffnungsschimmer, aber meine Sorge ist eigentlich, dass diese Krise eher die Tendenzen von der Vorkrisenzeit verstärkt, nämlich einen wirtschaftlichen Egoismus, geopolitischen Egoismus von vielen, also nicht nur Trump, verstärkt und dass deshalb Sanktionen weiter stärker genutzt werden und darunter viele Leute auch leiden.
Oh je, Jonathan Hackenbroich vom European Council on Foreign Relations war unser Gast heute im Podcast der Weltzeit. Haben Sie vielen Dank, dass Sie die Zeit gefunden haben, uns zu erklären, wie Handelssanktionen und Finanzsanktionen auf der Welt funktionieren. Dankeschön.
Gerne.